HR Info. Das Interview.
Mit Uli Höhmann. Rente mit 40, finanzielle Freiheit und Glück durch Frugalismus. So heißt das Buch, das Florian Wagner geschrieben hat. Erst vor kurzem, 32 Jahre alt, bekennender Frugalist und auf dem besten Weg, sich ein Vermögen aufzubauen, damit er schon bald nur vom Ertrag daraus leben kann. Und das ohne zu erben, ohne reich zu heiraten oder im Lotto zu gewinnen. Florian Wagner, heute zu Gast in HR Info, das Interview. Herr Wagner, der Begriff Frugalismus bzw. das Wort frugal, das kommt ja so aus dem Englischen bzw. Lateinischen. Frugalis heißt so viel wie Frucht oder auch wirtschaftlich, sparsam. Im Englischen heißt frugal auch schlicht, genügsam. Deshalb möchte ich mit Ihnen gern anfangen mit so einer kleinen Kurzfragerunde, um Sie so ein bisschen besser einschätzen zu können. Ich nenne Ihnen mal ein paar Begriffe, ein paar Tätigkeiten und so weiter und Sie sagen einfach nur kurz dazu, geht oder geht gar nicht. Okay?
Mhm.
Für 50 Euro pro Person essen gehen, geht oder geht gar nicht?
Geht.
Für 80 Euro auch noch?
Geht.
4 Wochen verreisen und Urlaub machen?
Geht.
Jedes Jahr ein neues Smartphone?
Geht.
Socken stopfen?
Geht.
Das geht alles?
Mhm.
Und Sie tun es auch?
Das ist jetzt eine andere Frage.
Stopfen Sie Ihre Socken? Sind Sie so sparsam?
Nein.
Nein, das machen Sie nicht.
Genau.
Also das heißt, wenn da ein Loch drin ist, dann kaufen Sie sich neue.
Ja, richtig.
Okay, aber genau. Beim Smartphone?
Was ich damit sagen oder warum ich alles mit geht beantwortet habe, ist, weil ja jeder für sich Frugalismus selbst definieren kann. Ich würde mir nicht rausnehmen zu sagen, wer 400 Euro für Essen ausgibt, ist Frugalist, wer 700 ausgibt, aber nicht mehr. Das ist ja wirklich alles subjektiv. Deshalb erstmal geht da alles und ich würde niemandem vorschreiben, wie es zu laufen hat. Und ich für mich persönlich jetzt in dem Fall Socken würde ich nicht stopfen, weil mir meine Zeit dafür zu schade ist, Kosten nutzen.
Und das Produkt zu billig dafür dann auch.
Genau, richtig. Und Smartphone ist die Sache, also ich kaufe meistens das Smartphone gebraucht und dann aber eine gute Qualität, sodass ich auch nicht jedes Jahr Neues brauche. Und ja, das sind einfach so Abwägungen, die man sich machen kann, aber ganz individuell jeder für sich entscheidend.
Ich habe eine Definition von Frugalismus gefunden vom Institut für Trend- und Zukunftsforschung, dem ITZ.
Ja,
das beschreibt Frugalisten so als Gruppe von Menschen, die radikal statusunabhängig, aber nicht unschick leben möchten, heißt es da.
Ja.
Geht da noch ein bisschen länger weiter, die Definition, aber das ist so der Kernsatz. Finden Sie sich darin wieder?
Nee, absolut nicht. Die Mehrheit der Frugalisten-Community oder wie wir ja in Facebook-Gruppen oder auch auf dem Blog geldschnurrbart.de diskutieren, würden sich da auch alle nicht drin wiederfinden.
Wie würden Sie es denn definieren?
Ja, für mich ist es wirklich, heißt Frugalismus, dass man versucht, das bestmögliche Leben für sich zu schaffen mit dem effizientesten Einsatz seiner Ressourcen, die man hat, Zeit, Geld und so weiter. Ich habe sehr davon profitiert, dass ich einfach mehr hinterfrage, ob ich gewohnheitsmäßig mein Geld ausgebe wie immer und weil es alle so machen oder ob ich nicht doch ein bisschen ehrlicher zu mir bin und überlege, was für eine Art Urlaub gefällt mir denn wirklich oder möchte ich die nächste Karrierestufe erklimmen oder eigentlich nicht lieber freitags frei haben, auch für weniger Geld. Hm. Also sich da einfach zuzulassen, das zu akzeptieren, was einen wirklich glücklich macht.
Um es noch ein bisschen besser verstehen zu können, ist ein Frugalist auch das, was man früher vielleicht ein Privatier genannt hat?
Genau, mein Ziel wäre, Privatier zu sein irgendwann, wenn man das so versteht, dass man nicht mehr den Zwang hat, für Geld arbeiten zu müssen. Was aber nicht heißt, dass ich irgendwann auf der faulen Haut liegen möchte, sondern ich glaube, nur wenn man aktiv sein Leben gestaltet, auch nach 40 und so weiter, wird man glücklich. Das heißt, ich will immer arbeiten, aber einfach immer selbstbestimmter das, was ich machen möchte, mit wem und in welchem zeitlichen Umfang.
Dann machen wir es doch mal konkret bei Ihnen, Herr Wagner. Sie leben in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Stuttgarter Osten. Sie haben vor ein paar Jahren Ihren Job gekündigt, sind jetzt quasi selbstständig, offiziell. Von was leben Sie?
Ich habe für mich schon immer viel mit Webseiten gemacht und jetzt berate ich Firmen, wie ihre Webseite bei Google in die vorderen Positionen kommt. Das ist so mein Haupteinkommen. Wobei das natürlich nur eine Säule ist von den Einnahmen, die ich derzeit habe. Und ich brauche ca. 1.500 Euro für mein derzeitiges Leben. Und das wird natürlich bei weitem übertroffen durch das Einkommen. Das heißt, ich kann auch jetzt in der Selbstständigkeit sogar noch mehr sparen als im Angestelltenjob.
1.500 Euro sind Ihre Ausgaben im Monat?
Derzeit, ja.
Für was geben Sie das meiste Geld aus?
Das meiste ist die Miete. wobei ich da auch noch sehr Glück habe in Stuttgart. Also ich glaube 620 Euro sind Miete.
Ja, war eine der teuersten Städte, ne, in Deutschland.
Richtig, genau. Ja. Das heißt, da kann man gut zu zweit drin wohnen als Pärchen. Also als ich mit der Freundin gewohnt habe, ging es super. So als WG eignet sich's nicht von der Raumaufteilung. Aber für mich sind die Kosten gerechtfertigt, wenn ich überlege, wie gut ich angebunden bin an die Plätze, wo ich oft hingehe.
Auf was haben Sie bewusst verzichtet, seit Sie sich entschieden haben, frugal zu leben?
Ich habe gesagt, ich möchte mein bestmögliches Leben leben und wenn es morgen vorbei ist, was ich nicht hoffe, dann möchte ich mir nicht vorwerfen, oh, hätte ich mal mehr gelebt. Das heißt, ich verzichte auf nichts, das mir Lebensfreude gibt, nur damit ich mehr sparen kann. Ich hinterfrage aber sehr wohl, kann ich nicht mein Leben effizienter gestalten?
Okay, und, sag mal, statt verzichten vielleicht einfach weglassen. Was haben Sie weggelassen?
Genau. Ja. Und ein Punkt da, dass es oft so diese Win-Win-Situation ist. Ich wollte auf meinen ersten Marathon trainieren und habe aber trotzdem nach einem stressigen Arbeitstag abends mir dann eben noch schnell die Pizza geholt und dann doch noch einen Döner und so weiter und habe dann überlegt, hey, eigentlich ist es bescheuert, ich will eine gute Marathonzeit schaffen. Das heißt, es wäre doch besser, wenn ich selbst koche, gesündere Dinge koche und als Nebeneffekt brauche ich auch viel weniger Geld. Das heißt, so die Ausgaben für Essen, Trinken, Freizeit, die konnte ich deutlich reduzieren und gleichzeitig dann noch gesünder leben. Und das andere war, dass ich die paar Male, wo ich U-Bahn gefahren bin zur Arbeit, dann auch gewechselt habe auf Fahrrad oder zu Fuß und das so als entspannenden Spaziergang genutzt habe. Genau, das waren so meine Quick Wins.
In Ihrem Buch beschreiben Sie 6 Stufen der finanziellen Freiheit, also von finanziell abhängig, wie man zum Beispiel als Kind ist, über finanziell stabil, sicher, bis hin zu finanziell frei. Das ist so die höchste Stufe, die Sie da aufzählen. Auf welcher Stufe sind Sie momentan?
Ich bin auf der Stufe, die ich jetzt bezeichne, also die nächste Stufe wäre bei mir die finanzielle Unabhängigkeit. Also Sicherheit und so weiter ist schon gegeben. Das heißt, ich kann meine überlebenswichtigen Kosten schon decken aus passiven Erträgen. Und die nächste Stufe wäre jetzt die Unabhängigkeit, dass ich quasi meine gesamten Kosten inklusive Urlaub und was ich so möchte für ein gutes Leben, wie ich es mir vorstelle, dass das komplett aus Kapitalerträgen gemanagt werden könnte. Aber mir ist auch gar nicht mehr so wichtig, ob das heute passiert oder in 10 Jahren oder in 20, weil ich durch die Kündigung heute schon meine persönliche Lebensqualität steigern konnte, weil ich jetzt einfach ja viel mehr das mache, was mir Freude macht. Und mich jetzt schon viel weniger abhängig fühle von einem Gehalt.
Und Sie legen einen großen Teil Ihrer Einkommen beiseite, haben Sie vorhin schon so erwähnt.
Genau.
Wie viel in etwa? Was ist da so Ihre Sparquote?
Ja, also als angestellter Ingenieur, was natürlich ein überdurchschnittliches Gehalt ist, war es aber ein leichtes, über 60% von meinem Nettogehalt zurückzulegen. Jetzt in der Selbstständigkeit ist das Gehalt höher und damit ist es jetzt möglich, ca. 80% monatlich zurückzulegen. Das ist aber natürlich auch überdurchschnittlich und ist nicht für jeden realistisch. Nur für meinen Lebensweg mit dem Gehalt war das ohne Probleme möglich.
So ein bisschen finde ich es ja schon, ehrlich gesagt, paradox. Also einerseits ist ja so das Ziel, wie Sie es beschrieben haben, sich vom Druck des Geldes, vom Druck der Erwerbsarbeit lösen zu wollen, sich davon frei zu machen. Auf der anderen Seite muss ich mich aber genau deshalb intensiv damit beschäftigen, also genau das tun, von dem ich mich eigentlich befreien möchte.
Gar nicht so. Sondern das ist auch wieder so ein Missverständnis. Ja, man muss sich einmal damit beschäftigen und zwar nur insofern, ich brauche einfach einen Überblick, wo geht mein Geld monatlich hin, was sind meine Kosten, das muss ich wissen. Und das Zweite ist ein verregneter Samstag und ich kann mich heute auf Blogs, Büchern informieren, warum ist es sinnvoll, einen Teil des Vermögens zu investieren? Wie kann ich das ohne wildes Gezocke und Spekulieren vernünftig machen, am Aktienmarkt zum Beispiel oder Immobilien? Und ab dann habe ich keinen Aufwand mehr damit. Also ich beschäftige mich 20 Minuten im Monat mit meinen Finanzen, indem ich nämlich meinen Monatsabschluss mache und eventuell ja, Investitionen tätige, aber das meiste läuft über einen automatischen Sparplan. Das heißt, ich beschäftige mich wirklich immer weniger mit Geld.
Florian Wagner, heute in HR Info das Interview, Buchautor, Blogger und vor allem Frugalist. Herr Wagner, wir haben in HR Info das Interview ein Ritual sozusagen, und zwar unsere Interviewbox, in die wir immer Dinge reintun für unsere Interviewpartner, über die sie dann so ein bisschen rätseln können oder sich einfach überraschen lassen können. Und da wir uns jetzt leider nicht wirklich gegenüber sitzen, sondern sie uns zugeschaltet sind aus Stuttgart, aus dem Studio beim SWR, habe ich was zum Anhören in die Interviewbox getan. Ich spiele es Ihnen jetzt einfach mal vor. Bin gespannt, ob Sie es erkennen, okay?
Alles klar.
Du, Horst, ich kenne da ein Mädchen aus meiner Klasse. Und der Vater von der hat sein eigenes Haus, wo jeder sein eigenes Zimmer hat.
Und auf Spießer.
Und der Bernd hat eine Wohnung auf dem Dach, von wo aus man die ganze Stadt sehen kann.
Meine Alten hatten auch so eine Wohnung. Das waren übrigens auch Spießer.
Du, Horst, Papa, wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden.
Haben Sie es erkannt?
Ja, sehr gut. Ich glaube, das war mal ein Werbespot im TV. Genau. Ja.
Für was? Wissen Sie noch, für was das ein Werbespot war?
Für eine Bank?
Ja, konkreter noch für einen Bausparvertrag.
Okay, verstanden.
Also man hat es jetzt ja nur gehört. Ich sage nur mal kurz dazu, was da zu sehen war, war eben ein TV-Spot. Ja, so eine kleine Rotzgöre sitzt neben ihrem Papa in so einer Bauwagensiedlung.
Ja.
Und die unterhalten sich darüber eben. Und ja, der ganze Spot spielt eben mit diesem Spießer-Image von Bausparverträgen. Aber Sie kennen den noch. Ist schon eine ganze Weile her, dass der im Fernsehen lief.
Genau, aber ich kenne ihn noch, ja.
Ja, der ist aus dem Jahr 2003. Da waren Sie 16, ne?
Korrekt.
Und Sie waren vor allem damals schon ein Jahr lang Aktionär. Sie haben mit 15, habe ich gelesen, Ihre ersten Aktien gekauft. Warum Aktien?
Richtig, also da bin ich speziell. Also ich habe mich irgendwie schon immer für Geld interessiert. Ich habe Zeitung ausgetragen und dann meinen Vermögenszuwachs mit Lineal und Bleistift festgehalten und meine erste Katze Euro genannt. Also ich war da ein bisschen komisch und speziell. Und so war es dann auch einfach so, dass ich gesagt habe, ich habe schon so viel von Aktien gehört, ich will jetzt auch mal sowas haben. Genau, und dann mussten die Eltern, glaube ich, noch zustimmen.
Welche Aktien waren das?
Das war ein Sparkassenprodukt, DK Team Biotech, soweit ich weiß. Ich habe keine Ahnung gehabt, was da wirklich dahinter war. Ich hatte keine Ahnung, was für Gebühren dahinter steckten oder warum die wichtig sind. Und habe quasi da mit diesem Aktienfonds die größten Anfängerfehler gemacht, die man machen kann. Habe dann nach 4 Monaten mit Verlust verkauft und dachte, so ein Scheiß. Genau.
Und warum Aktien und kein Bausparvertrag?
Bausparvertrag war damals, glaube ich, noch zu unsexy. Also ich fand Aktien spannender, weil da geht es hoch und runter und man sieht so Filme von der Wall Street. Das fand ich deutlich attraktiver. Genau, nur als ich dann so auf die Nase gefallen bin, habe ich gedacht, okay, das lasse ich. Und habe mir dann mit 18, 19 und während dem Studium einfach noch näher damit beschäftigt und dann gesehen, was ich für Fehler gemacht hatte. Und heute mache ich das auf einem ganz viel rationaleren Level.
Ich muss auch sagen, Sie haben Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Also genau. Sie sind wirklich vom Fach mittlerweile. Der Frugalismus ist ja als Bewegung entstanden in Nordamerika, so rund um die Finanzkrise rum, 2007, 2008. Wann haben Sie das erste Mal davon gehört?
Ich habe durch den Blog von Mr. Money Mustache, einem Kanadier, der in Amerika lebt und quasi seine Zahlen komplett offengelegt hat. Das war bei mir, glaube ich, im ersten Berufsjahr. Und das fand ich so inspirierend und dachte, wow, da gibt es Leute, die mit 30, 40 nicht mehr auf ein Arbeitseinkommen angewiesen sind und die verdienen jetzt auch nicht viel mehr als ich oder haben irgendwelche anderen Besonderheiten. Und dann habe ich gedacht, wow, diese Thematik ist auch für Deutschland interessant und wollte dann einfach meinen Weg auf Geldschnurrbart, deshalb auch der Name, dokumentieren.
So heißt Ihr Blog.
Genau, richtig. Und so habe ich davon erfahren und dann habe ich eben direkt im ersten Schritt meine Ausgaben aufgemalt und mir dann überlegt, ist es effizient, ist es gut, wie ich das mache und habe dann gesehen, nee, also aus Essen, Trinken, Freizeit konnte ich direkt schon mal 100 Euro rausschneiden ohne Verlust an Lebensqualität, indem ich einfach häufiger selbst gekocht habe, gesünder gekocht habe. So konnte ich so meine Ausgaben effizienter gestalten und hatte dann eben auch als Ziel, okay, Rente mit 40, super.
Florian Wagner, heute zu Gast in HR Info das Interview. Herr Wagner, ist es richtig, frugal leben geht nur, wenn man in Aktien investiert?
Nee, absolut nicht. Wenn man die Definition von Frugalismus, ich möchte mein bestmögliches Leben schaffen, zugrunde legt, dann sind die Ausgestaltungsformen extremst vielfältig. Was alle gemein haben, ist, dass man genau weiß, was man will. Und wenn ich einen Job gefunden habe, der mir total Freude macht im Angestelltenverhältnis, dann brauche ich auch nicht nebenher ein Riesenvermögen aufbauen, um da rauszukommen. Was aber bei den meisten der Fall ist, sie haben einen Job, der ihnen entweder gar nicht gefällt und sie machen ihn nur noch für das Geld Oder er gefällt ihnen okay, sie würden aber gern Freitag zu Hause bleiben und mit der neugeborenen Tochter spielen. Und für all diese Menschen ist es einfach sinnvoll, Geld zu investieren, um Kapitalerträge zu erhalten. Die gibt es nun mal nicht mehr auf dem Sparbuch, sondern in Aktien, können aber auch Immobilien sein oder andere Formen von Investitionen.
Ja, aber dafür, dass Sie das jetzt so, ich würde jetzt mal sagen, ein bisschen kleinreden, so das Thema, wie lege ich mein Geld an, ist mir eigentlich schon aufgefallen, dass sich in vielen Blogs, die sich eben, oder auch in Ihrem Buch, die sich mit dem Thema Frugalismus beschäftigen, da dreht sich überall wahnsinnig viel um die Frage, wie lege ich mein Geld richtig an. Also zum ganz großen Teil ist das eigentlich auch nichts anderes als ein Finanzblog. Ist das jetzt offenbar einfach noch nötig, weil es da noch so große Unsicherheit gibt, oder woran liegt das?
Ja, das ist interessant und da sehe ich auch so ein bisschen, wie sich mein Blog davon abhebt von den anderen, weil ich für mich gesagt habe, der größte Hebel beim Vermögenszuwachs ist gar nicht, ob wir für 4% oder 5% unser Geld anlegen, sondern vielmehr, wie viel brauchen wir für unser glückliches Leben? Das heißt, ich beschäftige mich wirklich auch mit den Themen, was macht mein Leben glücklich, was für Ausgaben, was brauche ich? Und da
vermeiden Sie jetzt gerade mit Absicht das Wort sparen? Sparsam sein?
Ja, für mich ist Sparen ein super positives Wort. Aber wenn ich mit anderen Menschen spreche, dann denken die meisten beim Wort Sparen an Einschränkungen und zucken erstmal zurück. Und daher,
ja, oder wenn Sie es sagen, an einen Geizhals, oder?
Oder ein Geizhals, genau, also total negativ assoziiert. Und für mich heißt Sparen, ich weiß ja, ich schränke meine Lebensqualität nicht ein. Wenn ich aber ein Sparpotenzial gefunden habe, dann heißt es, super, mein Vermögen wächst schneller, meine Kapitalerträge ebenfalls. Das heißt, ich werde wieder ein Stück unabhängiger. Und dieses Bild ist bei den meisten nicht da. Deshalb reden viele nicht gern über die Ausgabenseite. Und zum anderen, wie Sie sagen, besteht aber auch noch ein riesiger Informationsbedarf beim Thema Anlage, weil für die meisten Menschen ist es ein zu komplexes Thema und deshalb macht man lieber gar nichts.
Ja, und auch ein Thema, was vielleicht auch ein bisschen Angst machen kann. Also ich weiß nicht, wie ist das jetzt für Sie in der Corona-Krise gerade? Die Börsenkurse gehen alle ziemlich runter, so stark wie schon lange nicht mehr. Machen Sie sich keine Sorgen?
Nö, absolut nicht. Weil wenn man sich die letzten 100 Jahre anschaut, dann sind Finanzkrisen, und es ist noch nicht mal eine richtige Finanzkrise, ganz natürlich und treten in regelmäßigen Abständen auf. Und das gehört dazu. Und deshalb ist meine Strategie auch nicht, dass ich wild rumzocke und denke, Tesla steigt morgen und wenn es fällt, dann kriege ich kein Abendessen, sondern ich sage, langfristig wird die Weltwirtschaft wachsen und daher setze ich breit gestreut auf Firmen aus der ganzen Welt. Egal wie die Kurse sind, monatlich die Überschüsse werden investiert.
Sie zocken gar nicht?
Ich zocke zum Spaß auch, aber da weiß ich, dass ich hier gerade Casino-Spiel betreibe und mache das auch nur mit diesem Geld, das wirklich Spielgeld ist und weiß, das ist hier gerade ein Spaß.
Wie viel ist das etwa?
Es wird immer mehr.
Das ist, aha.
Genau, also das ist bei mir auch so eine Entwicklung, natürlich Angestelltenverhältnis, also alles sehr planbar und dann Aktien investieren ist schon mal besonders. Aber jetzt, wo ich selbstständig bin und viel mehr mit Unternehmern und Selbstständigen spreche, habe ich viel mehr Lust auf Risiko, also bewusstes Risiko, das ich eingehe. Und ETFs zum Beispiel, also Indexfonds auf die ganze Weltwirtschaft, sind eine sehr vernünftige, langfristige Anlagemöglichkeit für den Anfänger oder für jeden, der bisher nur auf dem Sparbuch sein Geld hat. Aber es ist eben auch langweilig, wenn man es vernünftig macht. Und deshalb habe ich mittlerweile so circa 20.000, 30.000 Euro als Spielgeld, mit denen ich ja entweder digitale Assets kaufe, also zum Beispiel ein Website-Projekt haben wir jetzt gekauft, oder mir einfach eine Einzelaktie aussuche und darin investiere. Aber ich weiß, es ist ein Spiel.
Florian Wagner ist heute zu Gast in das Interview bei HR Info und wir sprechen über Frugalismus, eine Szene, eine Bewegung, die langsam wächst, weltweit und auch in Deutschland. Herr Wagner, wir haben es anfangs schon gesagt, Sie haben es auch beschrieben, frugal heißt bescheiden, sparsam, einfach, schlicht, genügsam. Welcher Begriff davon gefällt Ihnen jetzt so am besten davon?
Genügsam finde ich sehr gut, weil ich genügsam damit assoziiere, ich weiß, was mich glücklich macht. Also ich glaube, der beste Zustand ist, genug zu haben und ein bisschen mehr. Denn dann fühle ich irgendwie, ich bin in einer guten Lage, mir geht's gut. Und dieses Genügsam hängt eben sehr davon ab, wie ich selber mein Leben sehe. Und wenn ich denke, Die Konsumfalle macht mich glücklich. Ich kaufe ein Haus, danach brauche ich ein größeres Haus, ein größeres Auto. Dann ja, weiß ich, das führt nicht zu Glück, sondern nur zu einem ständigen Kreislauf. Ich muss immer mehr arbeiten. Und wer dagegen genügsam ist und die Dinge immer mehr wertschätzt, die ihn wirklich wahre Freude bereiten, und zwar nicht nur für die nächste Woche, sondern für immer, der hat einen extremen Vorteil gegenüber denen, die blind versuchen, ihr Glück bei Konsum zu finden.
Sind Sie eigentlich religiös, Herr Wagner?
Kommt auch wieder auf die Definition an, weil im Endeffekt wollen wir alle ein glückliches Leben. Und das hängt im großen Maßstab davon ab, wie zufrieden bin ich mit den Dingen, die ich habe. Und wenn ich es schaffe, quasi mit extrem wenig sehr zufrieden zu sein, dann erreiche ich Glück natürlich viel leichter, als wenn ich immer mehr brauche und immer neue Kicks.
Und wie viel liegt Ihnen daran, andere davon noch zu überzeugen?
Überzeugen möchte ich niemand, das ist mir immer wichtig, aber mich motiviert, weil es meinem Leben oder meiner Lebensqualität so viel gebracht hat, bin ich super engagiert oder freue mich, möglichst vielen die Idee noch näher zu bringen oder einfach zu zeigen, guck mal, es gibt auch andere Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten, um einfach noch ein bisschen andere Alternativen aufzuzeigen, weil ich es extrem schade finde, dass motivierte junge Leute ihre Energie verschwenden in einem Job, der sie nicht zufrieden macht und einfach nur Dienst nach Vorschrift machen. Und wenn das in irgendeiner Form den Menschen hilft, dann mache ich das sehr gerne.
Florian Wagner heute zu Gast in hr-info. Das Interview, ein Mann, der frugal lebt, 32 Jahre alt ist und Single. Herr Wagner, ich kann mir vorstellen, dass diese frugale Lebensweise so an ihre Grenzen stößt mit einer Familie, oder?
Nee, gar nicht. Ich würde einfach weiterhin versuchen, effizient mein Geld einzusetzen. Wenn das,
aber so den Punkt zu erreichen, dass man wirklich nur von der Rendite, vom Ertrag des Kapitals lebt, geht alleine oder zu zweit wahrscheinlich besser als mit Kindern.
Das auf jeden Fall. Je höher das Einkommen ist, desto leichter ist es möglich und ohne weitere Verpflichtungen noch leichter. Aber, und das war mir auch wichtig, dass ich im Buch eben nicht nur hochverdienende Singles zeige, sondern auch Familien porträtiert habe, die zeigen, dass man auch sowas Extremes wie eine Unabhängigkeit vor 40 mit zwei Kindern, mit drei Kindern erreichen kann. Und trotzdem noch ein schönes Leben haben kann. Muss ja auch nicht jeder wollen und ist ja auch nur ein Extrembeispiel. Wenn es auch nur heißt, ich kann in Teilzeit gehen oder Rente mit 60, 50 oder ich mache einfach einen Job, der mir mehr Spaß macht, aber weniger Geld bringt, dann kann ich das auch locker mit einer Familie schaffen.
Sie haben vorhin schon mal so kurz erwähnt, dass Sie mit einer Freundin, mit einer Partnerin auch zusammen gewohnt haben. Jetzt nicht mehr?
Genau, also wir haben uns getrennt, hatte aber nichts mit der Frugalismus-Thematik zu tun.
Nicht am Thema Geld gescheitert?
Nee, absolut nicht. Das war auch interessant, weil sie quasi gar nicht oder überhaupt kein Interesse an Geld hatte, also an dem Thema. Und ich aber auch nicht missionieren wollte und habe dann einfach nur immer gezeigt, dass ich mich jetzt freue, dass ich wieder 100 Euro Dividenden bekommen habe und so weiter. Und irgendwann kam sie dann auch, können wir mir auch mal so eine Excel machen und können wir mir jetzt auch mal ein Depot einrichten. Also das fand ich auch wieder interessant zu sehen, dass, glaube ich, wenn man möchte, dass Leute ihr Leben verbessern können, ein Vorleben viel mehr bringt, als überzeugen oder missionieren zu wollen.
Jetzt leben Sie ja als Frugalist einerseits genügsam, bescheiden, nachhaltig im Sinne von so, das Alte tut's noch, man kann auch mal was reparieren, also immer gleich das Neue zu kaufen. Andererseits legen Sie ja Ihr Geld jetzt in einem Wirtschaftssystem ein, ziehen da Ihre Rendite raus, das ja auf stetiges Wachstum gründet, also auf Konsum, der ständig weiter steigt. Also eigentlich ja das Gegenteil von dem, was Sie leben. Wie viele Frugalisten kann jetzt eine Gesellschaft vertragen, ohne dass unser Wirtschaftssystem zum Erliegen kommt? Also viele Frugalisten, würde ich doch mal annehmen, würden das Wirtschaftswachstum bremsen, oder?
Nee, sondern ich glaube, dass viele Frugalisten das Produktangebot der Wirtschaft ändern würden. Auf einmal würde weniger Nachfrage bestehen nach 2 Euro Schrottartikeln oder einer 29,90 Euro Tischkreissäge, sondern mehr Nachfrage sein nach einer 300 Euro Bohrmaschine, die mir aber 30 Jahre hält. Das heißt, ich glaube, insgesamt würden weniger Produkte nachgefragt werden, aber von besserer Qualität.
Florian Wagner, herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das war HR Info, das Interview. Heute mit dem Blogger, Buchautor und Frugalisten Florian Wagner. Sein Buch heißt Rente mit 40, finanzielle Freiheit und Glück durch Frugalismus und ist im Econ Verlag erschienen. Mein Name ist Uli Hümmern.